Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit General AD Kujat. Er war Generalinspekteur der Bundeswehr von 2000 bis 2002 und dann zuletzt von 2002 bis 2005 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und damit auch des NATO-Russlandrates. Und wir sprechen heute über den bedrohten Frieden und über das, was jeder Einzelne tun kann. Wir versuchen einfach ein wenig die Lage, die Informationsbasis der Menschen zu verbessern. Das ist unser Ziel. Und dann eben die klare Botschaft, dass jeder selber nachdenken sollte, was denn die richtigen Dinge sind. Und Herr Kujat, ich begrüße Sie recht herzlich. Es wird viel erzählt, es wird viel geredet über die Lage in Europa. Es wird spekuliert mit reißerischen Überschriften etc. Droht der nächste große Krieg? Wie ordnen Sie das ein? Und vielleicht, wie können wir so ein bisschen zu Vernunft zurückkommen und mehr Klarheit gewinnen? Es ist sehr, sehr viel Trubel in der Welt.
Ja, lassen Sie mich vielleicht zunächst noch ergänzen zu Ihrer Einführung. Wenn Sie sagen NATO-Russlandrat, dann ist es natürlich der NATO-Russlandrat der Generalstabschefs und nicht der politische NATO-Russlandrat. Ich war aber auch gleichzeitig Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission der Generalstabschefs. Im Grunde ist das identisch. Später wurde das auch umbenannt, aber man wollte am Anfang das zumindest den Begriff nach differenzieren. Also ich war sozusagen für die Ukraine und für Russland zuständig. Ja, und die Situation, was wir im Augenblick sehen, ist ja, dass die Konflikte überall auf der Welt zunehmen und dass immer weniger auch auf die Einhaltung der Normen, sage ich jetzt einmal, des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts, der UN-Charta, die ja zum Frieden ermahnt. Niemand hält sich eigentlich im Augenblick daran. Das ist eine Entwicklung, die Anlass zu größter Besorgnis gibt. Und hinzu kommt, dass die Auswirkungen dieser Konflikte, sowohl des Ukraine-Krieges als auch des Iran-Krieges, also des Angriffs der Vereinigten Staaten und Israels auf den Uran, auch erhebliche weltwirtschaftliche Auswirkungen haben. Gerade was den letzten Fall betrifft, kann das ja jeder an der Tankstelle spüren, wie diese Auswirkungen sind. Und wir wissen natürlich auch, dass selbst wenn es morgen zu einer friedlichen Lösung käme, die Folgen dieses Konfliktes noch nicht einige Jahre, aber einige Monate anhalten würden. Und ob wir tatsächlich zu dem Vorkriegszustand exakt zu dem zurückkehren können, das ist natürlich noch die Frage. Aber man muss hinzufügen, es ist natürlich auch, ja, wie soll ich es am besten formulieren? Es liegt natürlich auch Verantwortung auf den Politikern, deren Länder nicht unmittelbar in diese Konflikte oder Kriege involviert sind. Also ich zitiere jetzt einfach mal oder erwähne einfach einmal das Gutachten von mehr als 100 Völkerrechtlern, überwiegend in den Vereinigten Staaten, die erklärt haben in ihrem Gutachten, wie in welcher Weise dieser Krieg gegen den Iran, gegen das Völkerrecht, gegen das humanitäre Menschenrecht verstößt. Aber, und das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will, Sie sagen dabei auch, es gibt eine Verpflichtung der anderen Staaten, dafür einzutreten, eben, dass die völkerrechtlichen Normen eingehalten werden. Und es gibt auch die Verpflichtung dieser Staaten, dafür einzutreten, dass das humanitäre Menschenrecht eingehalten wird, dass Kriegsverbrechen verhindert werden und vieles andere mehr. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten bewegt, warum das nicht getan wird, warum die übrigen Partnerstaaten oder auch Verbündeten sogar, wenn wir jetzt von den Vereinigten Staaten sprechen, dann ist das ja sogar unser engster Verbündeter, warum nicht in deutlichen Worten auf die Einhaltung des Völkerrechts gepocht wird. Der Bundeskanzler hat sich da das muss ich ausdrücklich positiv erwähnen, ja hier etwas vorgewagt sogar und hat dafür heftige Kritik seines amerikanischen Verbündeten einstecken müssen. Aber in der Sache hat er völlig recht. Das, glaube ich, sollte man sagen. Man müsste vielleicht auch darauf achten, dass die Konsequenzen, die Folgewirkungen, die daraus entstehen, die ja uns neben den wirtschaftlichen Verwerfungen auch politisch betreffen, wie beispielsweise die Argumentation Präsident Trumps gegen die NATO, eine Organisation, die uns ja über Jahrzehnte den Frieden in Europa erhalten hat, für Stabilität gesorgt hat. Die Voraussetzung dafür war, dass wir auch ein wirtschaftliches Wachstum erzielt haben, ein wirtschaftliches Wohlergehen erzielt haben. Da müsste man auch einmal klare Worte finden. Und diese Fragen, die ja auch in unserem sicherheitspolitischen Interesse sind. Also die Frage, das war jetzt meine lange Antwort auf Ihre kurze Frage, es ist eben nicht so, dass man klar sagen kann, wir sind beispielsweise in der Vorphase eines Krieges oder wir haben einen stabilen Frieden, der durch nichts gefährdet ist. Die Situation ist wesentlich komplizierter. Und sie beinhaltet eben nicht nur sicherheitspolitische Aspekte, sondern, wie ich eben ausgeführt habe, auch wirtschaftliche Aspekte. Und sie haben eine langfristige Wirkung. Vielleicht können wir noch einmal auf die Hintergründe zu sprechen kommen. Denn beide Konflikte, der Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg, kann man nicht isoliert betrachten, sondern sie finden statt vor dem, was im Augenblick geopolitisch geschieht, nämlich sozusagen die Wende, die sich hier vollzieht von der Situation, wie wir sie seit 1945 eigentlich sehen, nämlich die unipolare Welt, die im Wesentlichen von den Vereinigten Staaten ja geschaffen wurde und von den Vereinigten Staaten ja auch dominiert wurde, und der Wechsel hin zu einer neuen Weltordnung, die schon vor einiger Zeit stattgefunden hat, vor einigen Jahren, nämlich der rivalisierenden großen Mächte, China, Russland und die Vereinigten Staaten. Und im Augenblick oder seit einiger Zeit auch schon die Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt, gerade für die Staaten des sogenannten globalen Südens, eine Entwicklung, die in deren Interesse gesehen wird. Sie lösen sich sozusagen aus alten Verbindlichkeiten, aus der Kolonialzeit, um es deutlich zu sagen, und sehen neue Perspektiven für die Entwicklung ihrer Länder. Es ist also eine Umwälzung, eine geopolitische Umwälzung, die stattfindet. Und man muss diese beiden Kriege in diese Umwälzung einordnen. Was bedeuten sie für die Beteiligten oder zumindest indirekt beteiligten großen Mächte, aber was bedeuten sie auch für die anderen, deren Verbündete wie uns?
Man merkt bei Ihrer Antwort schon, wie komplex dieses ganze Thema ist und ob es überhaupt reicht, bis 1945 zurückzugehen oder ob man vielleicht 1914 und davor sich auch anschauen sollte, aus der Geschichte zu lernen. Das heißt, damals der Wechsel zwischen Großbritannien als die dominierende Kraft auf der Welt, dann hin schrittweise hin zu den USA. Und das war ja eigentlich ein Wechsel, der von 1914, 1918 bis 1945 ging. Und ich bin angetreten, mal ursprünglich, um die Menschen aufzuklären, in ökonomischen Fragen. Ich wollte die Werbetrommel rühren für Marktwirtschaft, für Frieden, für Freiheit, für das Nicht-Aggressionsprinzip auch, was für mich gilt, dass man eben sich nur gegen einen Angreifer dann wehren darf, aber keine initiierende Gewalt auslöst. Also wenn man das mal verinnerlichen würde und wenn man das natürlich auch in den Kontext stellt, dass Herrschaft von Menschen über Menschen immer mit Gewalt verbunden wird, dann sieht man, wie schwierig all das ist. Und insofern auch mal kurz über mein Buch gesprochen oder über die Thematik, die da auch eine große Rolle spielt, und das ist der Dollar. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also ich habe das in dem Buch als großes Kapitel dargestellt. Das war ja noch vor dem Irankrieg und überschrieben, die zentralen Säulen der Hegemonialmacht, dass es eben auch um den Dollar geht und dass es darum geht, dass diejenigen, die harte Waren geliefert haben, dass die keine lustig bedruckten Zettel oder Nullen und Einsen mehr haben möchten, die eben im Laufe der Zeit inflationiert werden durch ständige Geldmengenausweitung. Also ich habe noch nicht, also der Punkt ist, es hängt ja alles zusammen und wir unternehmen ja auch den kühnen Versuch, irgendwie subjektiv Datenpunkte und Ereignisse zusammenzuführen und diese subjektiv zu interpretieren. Also das ist ja, es ist Wahnsinn. Aber welche Rolle spielt für Sie das Geld, der Dollar und ja, all diese Fragestellungen?
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, was wir sehen, ist ja die Tatsache, dass China und auch Russland sich bemühen, den Dollar als Weltleitwährung abzulösen. Und wir brauchen nicht auf die Konsequenzen einzugehen, die der Dollar als Weltleitwährung hat. Vieles am amerikanischen Wohlstand beruht eigentlich darauf, aber auch die Entwicklung überhaupt auf dem Geldmarkt ist ganz entscheidend natürlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Also das Bemühen geht dahin, diese Weltleitwährung abzulösen durch eine goldbasierte Währung und auch den Geldverkehr mit den nationalen Geldmitteln zu stärken. Und da kommt eben auch der Petrodollar mit ins Spiel. Auch läuft ja schon eine ganze Weile, dass der Petrodollar abgelöst wird. Und gerade der Irankrieg zeigt ja, welche Bedeutung das hat. Wie überhaupt ganz interessanterweise hier die Energiefrage, insbesondere Öl und Gas, in all diesen Konflikten eine Rolle spielen. Nicht? Die Vereinigten Staaten, insbesondere derzeitige amerikanische Präsident, er denkt ja in Hemisphären. Wir können das, und das ist im Grunde eine Gegenbewegung gegen die Multilateralität, die von China und von Russland ausgeht. Er denkt in Hemisphären, das sehen wir an Venezuela. Das sehen wir an dem Griff nach Grönland, das sehen wir im Verhältnis zu Kuba. Das ist sozusagen die amerikanische Einflusssphäre, die immer weiter ausgedehnt wird, auch eben um diese hegemoniale Position zu stärken im Verhältnis zu den beiden anderen Großmächten. Ich war eine ganze Zeit lang sogar der Meinung, dass Trump bereit sein würde, dieses Hemisphäre-Denken auch Russland und China zuzubilligen. Der Irankrieg zeigt aber, dass das eine Fehlinterpretation meinerseits war. Und wenn Sie diese Entwicklung betrachten und welche Rolle dabei das Öl spielt, Venezuela, worum geht es? Es geht um Öl. Worum geht es auch im Ukraine-Krieg? Die Ukraine zerstört immer mehr russische Raffinerien. Und kappt dadurch sozusagen auch die Einnahmen Russlands aus dem Export von Öl. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch Staaten wie Indien und andere, die sich unabhängig machen wollen von den großen Lieferern. Und wenn wir den Irankrieg betrachten, dann sagt Trump, das Öl im des Iran gehört eigentlich mir. Ja? Auch hier geht es wieder um Öl. Es spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Offensichtlich ist das sozusagen der Schmierstoff auch für die Maschinerie der großen Mächte, die politische Maschinerie der großen Mächte. Also, was Sie angesprochen haben, ist sozusagen ein Schlüsselfaktor auch für die Erklärung, für das Erklärmuster dieser Konflikte und für die geopolitische Entwicklung, die damit verbunden ist.
Ja, Sie haben es sehr schön ausgeführt. Seit 1971 ist ja diese formal auf dem Papier nur bestehende Golddeckung. Damals $35 eine Unze Gold. Das war übrigens das Umtauschverhältnis. Heute laufen wir irgendwie zwischen 4.500 und $5.000. Da sieht man also, wie der Dollar verschlechtert wurde. Und der Exportschlager schlechthin der USA waren ihre eigenen Staatsschulden, dass sie eben Öl und Co. bezahlt haben mit Staatsschulden. Und insofern ist die Abhängigkeit halt da, seit 1971, dass möglichst viele Transaktionen, da geht es um das Öl natürlich als zentraler Baustein, dass Transaktionen in Dollar stattfinden. Und wenn man das eben nicht macht, dann gerät man schnell ins Visier. Und da gab es ja auch Beispiele in Libyen und auch im Irak, wo eben empfindlich reagiert wurde. Und da steht dann immer die Überschrift, wir wollen diesen Menschen eine freiere Gesellschaft bringen, etc. Aber das ist nur das, was draufsteht. Und das stelle ich auch fest, wenn ich so rein das Umfeld von mir beobachte. Das glauben die Menschen nicht mehr. Vor 20 Jahren haben sie das noch geglaubt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und was man natürlich auch, und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie sich so für den Frieden einsetzen, dass Sie durch Deutschland reisen und Vorträge halten und da wirklich sehr, sehr aktiv sind. Das ist also Ihnen gar nicht hoch genug anzurechnen. Sie könnten auch sagen, ich ziehe mich zurück, ich kümmere mich nur noch um meine Familie und meine Pferde. Aber sie machen es eben nicht. Und dafür möchte ich Ihnen auch an der Stelle danken, weil das ist eigentlich, wir unterhalten uns hier über Öl, über Dollar, über Geopolitik, aber es sind Menschen, die zu Schaden kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Es sind Menschen, die keiner Fliege was zuleide getan haben, denen plötzlich Bomben auf den Kopf fallen. Und das ist etwas, man kann sich hier abstrakt über irgendwelche Zahlungsströme und Deckungsverhältnisse unterhalten, aber das ist das, woran ich erinnern möchte, dass das Entscheidende ist, dass man nicht gelernt hat aus diesen großen Kriegen des vergangenen Jahrhunderts. Und vielleicht fällt Ihnen dazu auch noch etwas ein, dass man das unterstreichen kann, weil das wird immer so getan, da gibt es große Figuren, die hin und her geschoben werden, aber die kleinen Figuren, die nichts dafür können, die müssen in den Krieg, und die den Krieg auslösen, die gehen nicht hin und ihre Kinder gehen auch nicht hin. Ja, und das ist, glaube ich, da gab es mal einen russischen General, der gesagt hat, ich beende Ihnen jeden Krieg innerhalb kürzester Zeit, ich muss nur mich darum kümmern, dass ich die Kinder der Elite verpflichte, in den Krieg zu ziehen, dann ist der Krieg schnell beendet. Ja, vielleicht von Ihnen noch ein paar Worte, so ein kleiner Friedensappell, und auch das vermisse ich oft in den Diskussionen, dass eben Menschen zu Schaden kommen und dass es unwahrscheinlich traurig ist.
Ja, da sprechen Sie einen ganz entscheidenden Punkt an. Es ist auch die Aufmerksamkeit, die wir dieser Tatsache widmen, die für mich eigentlich ein großes Ärgernis ist. Und da denke ich insbesondere auch an die 168 kleinen Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren, die am ersten Tag des Angriffs auf den Iran bereits getötet wurden. Warum eigentlich? Wofür eigentlich? Was hat das mit den eigentlichen politischen Zielen zu tun? Ja, das sind Dinge, die unsere Politiker geneigt sind zu ignorieren. Ja?
Unsere? Ja. Sind es unsere? Das ist die Frage. Aber
naja, ich sage jetzt mal ganz allgemein, die Politiker, unseren und nicht unsere, sondern die Politiker, das ist etwas, was auch eine Form angenommen hat. Es hängt ja auch zusammen mit dem humanitären Völkerrecht, der Frage, darf man überhaupt zivile Ziele angreifen oder nicht? Ja, da gibt es also die Aussage eines amerikanischen Senators, glaube ich, der gesagt hat, selbstverständlich, wenn damit auch militärische Aspekte verbunden sind. Nein, die Verpflichtung für alle Kriegsparteien besteht darin, zivile Ziele und Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden in einem Krieg. Das ist entscheidend. Und ja, was kann man tun, ist die Frage. Und da muss man, ich kann nicht anders als an unsere Politiker, diesmal muss, sage ich wirklich unsere, denn an andere kann ich ja nicht appellieren, an unsere Politiker zu appellieren, dass sie bereit sind, für das humanitäre Völkerrecht, für das Völkerrecht, das Recht im Kriege und das Recht zum Krieg hin, also wann ist überhaupt ein Krieg gerechtfertigt, ja, also die ganze Diskussion, die mit beiden Kriegen zusammenhängt, also sowohl der Ukraine-Krieg als auch der Iran-Krieg, geben wirklich Anlass dazu zu sagen, wir müssen im Vorfeld einer solchen Entwicklung für stabile internationale Verhältnisse sorgen, für stabile Beziehungen. Da ist, und da kommt natürlich bei mir sofort der Gedanke an die Zeit auch während des Kalten Krieges, wo auch von der NATO gerade ausging, die Botschaft, die neue Politik, nämlich Verteidigungsfähigkeit und Entspannung. Das heißt, was kann ich eigentlich tun, um einen Krieg zu verhindern? Und da gestatten Sie mir, vielleicht kann ich da kurz einmal auf Helmut Schmidt eingehen, meinen alten Mentor, der gesagt hat, natürlich ist es wichtig, ein Gleichgewicht der Kräfte herzustellen. Aber um Frieden zu erhalten, ist dieses Gleichgewicht der Kräfte wichtig, weil keine Seite den Mut dann aufbringt, einen gleichstarken Gegner anzugreifen. Aber das ist eine notwendige Voraussetzung, aber es ist keine hinreichende Voraussetzung. Und das entspricht in etwa dem, was ich zu dieser NATO-Doppelstrategie gesagt habe. Nämlich man muss, um wirklich sicher auf einen Frieden hinzuarbeiten oder den Frieden zu erhalten, müssen dazu politische Maßnahmen kommen, die stabilisierende politische Maßnahmen. Man muss mit dem potenziellen Gegner reden, man muss verstehen, was seine Interessen ist, was nicht heißt, dass man sie billigen muss, aber dass man sie versteht und auch seine Möglichkeiten einzuschätzen weiß, um eine entsprechende Vorsorge zu treffen. Dazu müssen kommen vertrauensbildende militärische Maßnahmen. Und dazu müssen Abrüstung und Rüstungskontrolle kommen. Wenn Sie heute die Welt betrachten, dann sehen Sie praktisch alle wichtigen Rüstungskontrollabkommen, alle Abrüstungsverträge finden nicht mehr statt. Ja, der letzte, der noch Bestand hat, das war ja New START, das Abkommen über interkontinentalstrategische Angriffswaffen, ist jetzt ausgelaufen, weil beide Seiten nicht bereit oder in der Lage waren, intensiv darüber zu verhandeln. Andere Verträge sind in der Vergangenheit gekündigt worden, einfach. Ein ganz wichtiger Vertrag, der gekündigt wurde 2018, ist der INF-Vertrag. Also damals wurde eine ganze Kategorie nuklearer Waffensysteme sozusagen auf den Müllhaufen geworfen. Und es wurden Vorkehrungen getroffen, dass eben eine Aufrüstung in diesem Bereich nicht mehr stattfinden wird. Ein Vertrag, der für die Sicherheit Europas von essentieller Bedeutung war. Und es kommen andere Verträge noch dazu. Ich will die jetzt im Einzelnen hier nicht aufführen, aber diesen, weil er für uns Europäer eben von besonderer Bedeutung war. Dass dieses Ausbleiben von Diplomatie, diese Konzentration auf Aufrüstung und militärische Maßnahmen, das birgt größte Gefahren. Ein Rüstungswettlauf ist immer der direkte Weg zu einem Krieg. Das müssen Politiker verstehen. Und wie gesagt, man darf auch gerade in einem Krieg nicht die Diplomatie, die Politik suspendieren und ausschließlich auf militärische Maßnahmen setzen. Nicht wir, es muss ich als ehemaliger Militär muss man immer Clausewitz zitieren. Clausewitz hat ja gesagt, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das bedeutet, ein Krieg entsteht aus einer bestimmten politischen Situation heraus und er endet in einer neuen politischen Lage für alle Beteiligten an diesem Krieg, aber auch für andere Staaten. Und um eben eine Stabilität zu erreichen, muss dieses Ergebnis eines, die Friedensverhandlungen müssen von beiden Seiten natürlich akzeptiert werden. Das ist das Entscheidende. Und das kann nur durch Diplomatie, das kann nur durch Politik geschehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir fahren aber, wenn ich jetzt den Ukraine-Krieg betrachte, die Europäer, ich spreche mal von den Europäern, die Europäer waren nicht in der Lage und auch nicht bereit, in mehr als 4 Jahren eigene Vorstellungen für die Beendigung des Ukraine-Krieges zu entwickeln. Ein Krieg, der auf dem europäischen Kontinent stattfindet und der die Sicherheit dieses Kontinents direkt berührt. Der Ausgang dieses Krieges wird über die Zukunft unseres Kontinents entscheiden. Aber wir Europäer waren nicht in der Lage, hier mit einem konstruktiven Vorschlag diesen Krieg politisch, friedlich zu beenden. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch in dem Irankrieg, nicht? Da ist es natürlich sehr schwierig, sich zu orientieren, weil die Aussagen, die wir hören, jeden Tag andere sind. Aber auch hier kann es nur darum gehen, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten hinnehmbar ist, für beide Seiten akzeptabel ist. Und es bedeutet, wie bei uns auf dem europäischen Kontinent auch, dass das Ergebnis dieses Krieges über die Stabilität der Region, also über den Mittleren Osten insgesamt entscheiden wird. Es wird aber auch auf das Verhältnis der beiden Großmächte Russland und China auf diese Region Einfluss haben, erheblichen Einfluss haben. Also kann es nicht anders sein, als dass die Politiker versuchen müssen, neben den militärischen Maßnahmen, die ja zur Verteidigung eines Landes durchaus berechtigt und auch anerkannt sind und auch durch die UN-Charta abgesegnet sind, politische Maßnahmen, also einen dualen Ansatz zu finden, nicht einen eindimensionalen, sondern einen dualen Ansatz zu finden. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Europäer waren, wie ich habe es ja eben schon gesagt, im Falle des Ukraine-Krieges nicht in der Lage, einen konkreten Beitrag zum Frieden zu leisten. Sie sind auch bei diesem Krieg, der ja vor der europäischen Haustür stattfindet, dem Irankrieg, nicht dabei, wenn es um eine Friedenslösung geht. Da sind Staaten wie Pakistan, wie Saudi-Arabien, wie Ägypten, die hier die Initiative ergriffen haben und eine Brücke gebaut haben zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Im Hintergrund hat übrigens China eine ganz wichtige Rolle gespielt, sowohl in Richtung auf die Kompromissbereitschaft des Iran als auch auf die Politik der Vereinigten Staaten. Aber Europa ist ganz offensichtlich in dieser geopolitischen Entwicklung der Rivalität der großen Mächte und der Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt praktisch in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Und das ist nicht das Verschulden anderer, das ist das Verschulden unserer Politiker.
Ja, Sie haben viele Punkte gesagt, die ich unterstreichen möchte und könnte. Zum Beispiel Clausewitz, ich meine, der Beweis wird permanent erbracht aktuell, dass es eben die Fortsetzung von Politik nur mit anderen Mitteln ist. Es ist natürlich auch eine Bedeutung, die man herausstellen sollte, der Einfluss der Rüstungsgüterindustrie. Mein Vater, auch übrigens ein ehemaliger Militäroberstleutnant bei der Bundeswehr, er sagt immer, ja, genauso wie die Pharmaindustrie nicht so viel Interesse an gesunden Menschen hat, so hat die Rüstungsgüterindustrie nicht so viel Interesse am Frieden. Das ist sind etwas platte Sprüche zugegebenermaßen, aber da ist doch ein Funken Wahrheit drin und die Dominanz und die Einflussnahme auf die Politik durch politisches Unternehmertum, durch Lobbyarbeit, das sollte man nicht unterschätzen. Und was Sie auch gesagt haben, die Informationslage ist eben sowas von undurchsichtig, dass man gar nicht weiß, was kann ich denn glauben, was nicht. Ich möchte auch noch mal erinnern, USA, unser Freund oder wer ist überhaupt mein Freund, wer ist mein Feind? Das ist schwierig zu sagen. Auch diese Geschichte rund um die Pipeline, da sind mehr Fragezeichen als Antworten oder als Ausrufezeichen. Das ist also eine äußerst undurchsichtige Lage. Das heißt, wer ist überhaupt Freund und Feind? Und Völkerrecht, das ist etwas, worauf oft abgestellt wird. Aus meiner Sicht reicht das Nicht-Aggressionsprinzip, dass ich mich eben nur gegen jemanden wehre, der mich angreift. Aber dann müsste meine abwehrende Gewalt sich auch gegen den Angreifer richten und nicht neue initiierende Gewalt auslösen, wie das ja vielfach stattfindet. Also das ist, also und Völkerrecht ist etwas Schönes, das ist toll, das hört sich sehr schön an. Aber im Grunde gibt doch derjenige den Ton an, der den größten Ärmel hat, also am meisten militärische Kraft in dem Fall. Und ich persönlich habe das Vertrauen in diese Verträge, in diese Vereinbarungen vollends verloren. Insofern liegt es mir eher daran, die paar Leute, die wir hier über unsere Gespräche erreichen, dass man da eben in den Vordergrund stellt, das Nicht-Aggressionsprinzip, das ist etwas Entscheidendes und natürlich, dass man bei diesem ganzen Kriegsgeschrei nicht mitmacht, ne? Und die Frage auch, das ist jetzt, da komme ich jetzt, nachdem ich jetzt einiges erzählt und unterstrichen habe, was Sie gesagt haben oder ergänzt habe, zu einer Fragestellung in dem Punkt. Und zwar, inwiefern wird man denn Kriegspartei, wenn von hier Drohnenangriffe oder Koordinaten und so weiter gestartet werden oder wenn in Ramstein Flugzeuge landen, die dann in den Iran weiterfliegen oder eben von dort werden Ziele durchgegeben in die Ukraine etc. oder Militärkrankenhäuser gibt es hier natürlich auch. Da gibt es jetzt ein großes Krankenhaus, das in der Nähe von Ramstein aufgebaut wird. Also das sind ja auch Fragestellungen, je nachdem, wer das definiert. Ist man da schon Kriegspartei? Wird man damit hineingezogen? Wird man Ziel? Wie weit kommen die Iraner mit ihren Raketen? Das sind Fragen, die ich mir als einfacher Bürger, die ich mir stelle.
Ja, zunächst möchte ich Folgendes sagen. Ich bin nicht enttäuscht über das, was die Verträge oder auch die völkerrechtlichen Vereinbarungen oder die UN-Charta uns sagt, sondern die Enttäuschung liegt darin, wie damit umgegangen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, die UN-Charta ist ziemlich klar in allem, was mit dem Krieg zusammenhängt. Es ist ja auch so, dass selbstverständlich das Selbstverteidigungsrecht ausdrücklich gebilligt wird in der UN-Charta. Aber zugleich wird auch verlangt, dass nach Ausbruch eines Krieges die Kriegsparteien sozusagen die Friedenslösung an den UN-Sicherheitsrat übertragen müssen, ihn einschalten müssen. Und was wir sehen, ist, dass das nirgendwo der Fall ist. Ja, weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Also hier, es geht, ich weiß, dass häufig auch Kritik Ich habe neulich gelesen, hat jemand geschrieben, ja, an das Völkerrecht hält sich ja doch niemand, das brauchen wir nicht. So wie Präsident Trump gesagt hat, ich brauche das Völkerrecht nicht. Für mich ist maßgeblich meine eigene Bewertung der Situation. Auf dieser Basis ist natürlich ein friedliches Zusammenleben, ist auch die Möglichkeit der Beendigung eines Konfliktes, wenn er denn einmal entsteht, immer in Frage zu stellen. Es gilt also nicht das Recht, sondern es gilt sozusagen das Recht des Stärkeren, so wie er es für sich interpretiert. Das ist im Augenblick die Situation. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Zur Frage, was eine Kriegsbeteiligung ausmacht. Naja, muss man im Einzelfall wirklich prüfen. Wir wissen ja, dass im Hinblick auf den Ukraine-Krieg beispielsweise der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages schon im März 2022 ein Gutachten erstellt hat, in dem er auf diese Frage eingegangen ist. Und in aller Kürze heißt es dort, die Lieferung von Waffen an sich ist keine Kriegsbeteiligung. Aber schon, wenn man die Soldaten, die an diesen Waffen nachher diese Waffen einsetzen soll, wenn man diese Soldaten daran ausbildet, verlässt man den klar definierten Bereich der Nicht-Kriegsbeteiligung. Das ist, glaube ich, etwas, was in diesen 4 Jahren des Krieges völlig ignoriert wurde. Ich persönlich bin der Meinung, dass dies ein sehr schmaler Grat ist. Wenn eine Handlung sagen wir mal, eines Staates, zum Beispiel die Lieferung, ich nehme mal das Beispiel Lieferung von Taurus, Marschflugkörpern. Die Lieferung an sich wäre nach diesem Gutachten ja keine Kriegsbeteiligung. Aber da die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, diese Systeme präzise zu bedienen und einzusetzen, das heißt, der Einsatz erst durch die Unterstützung eines anderen Landes möglich wird, dann ist das für mich Kriegsbeteiligung. Das ist der entscheidende Punkt. Und was wir sehen, überall jetzt, glaube ich kann das verallgemeinern für beide Konflikte, ist, dass vieles im Hintergrund stattfindet. Beispielsweise etwas, was man nicht sieht. Beispielsweise die Bereitstellung von Zieldaten. Ja? Das ist für mich, würde ich als Kriegsbeteiligung definieren. Denn ohne präzise Zieldaten können Sie mit einem Waffensystem nicht viel anfangen. Dann würden Sie einfach nur in die Gegend schießen. Erst die Tatsache, dass Sie über diese präzisen Zieldaten, also auch über nachrichtendienstliche Informationen verfügen, welches geeignete oder wichtige Ziel sich wo befindet, ist ein wirkungsvoller Einsatz dieser Waffensysteme erst möglich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sehen wir sowohl im Iran als auch in der Ukraine. Und auch da sehe ich immer mehr den laxen Umgang, jetzt sagen wir es mal einmal so, mit dem, was uns das Kriegsvölkerrecht an Vorgaben gibt. Immer mehr. Und was natürlich ganz besonders, und das ist auch das, was meinen Blutdruck hochtreibt, das ist natürlich der Angriff auf zivile Ziele, die flächenmäßige Zerstörung von zivilen Einrichtungen. Und das, was man etwas flapsig sozusagen als Kollateralschäden bezeichnet, das heißt in diesem Fall auch der Tod von Menschen oder von Kindern, wie der Angriff, den ich am Anfang geschildert habe, das alles ist im Grunde genommen eine Missachtung, und zwar eine gravierende Missachtung der geltenden Normen für Kriege. Es ist ja nicht, diese Regelungen sind nicht geschaffen worden, um einen Krieg zu verhindern. Dafür gibt es andere Maßnahmen. Sondern sie sind, das Ziel ist, einen solchen Krieg eben auf seine Kernelemente zu reduzieren und eine Ausweitung Zum Beispiel die Zerstörung ziviler Infrastruktur, die Tötung von Menschen, die gar nicht an diesem Krieg beteiligt sind, also Zivilpersonen oder wie in dem Fall, den ich eben noch mal angesprochen habe, kleine Kinder. Darum geht es. Es geht um die Humanisierung eines wohl unvermeidlichen Konfliktes. Darum geht es im Wesentlichen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn dieses Ziel der Humanisierung eines Krieges völlig außer Acht gelassen wird, dann sehen wir hier eine Entwicklung, die im Grunde uns zurückwirft bis ins Mittelalter. Ja? Denn das sind ja Dinge, die wir geschaffen haben im Zuge der Aufklärung, im Zuge der schrecklichen Kriege, die sich in der Vergangenheit ereignet haben. Oder nehmen Sie um Ihnen nur ein ganz banales Beispiel zu sagen, das aber wichtig ist. Der Angriff auf einen souveränen Staat ist ja, führt uns zurück, mit welcher Begründung auch immer, im Grunde bis auf das Jahr 1648. Nicht in dem Friedensvertrag, dem Westfälischen Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg, wurde zum ersten Mal ja die Souveränität und die Uneingreifbarkeit, die Einmischung in interne Angelegenheiten eines Staates sozusagen zum ersten Mal normiert, ausgeschlossen. Ja? Und heute kommt das alles wieder. Und zwar nicht nur einmal als sozusagen kurzzeitige Fehlentwicklung, sondern es erscheint mir immer mehr als Norm. Und wenn große Staaten wie die Vereinigten Staaten gerade in diesem Krieg das auf diese Weise demonstrieren, wie will man dann andere Staaten kritisieren, die sich danach ausrichten? Hinzu kommt hier noch etwas, das glaube ich immer wieder außer Acht gelassen wird. Wir haben gerade beim Irankrieg den Angriff von zwei Nuklearstaaten auf einen Nicht-Nuklearstaat. Das ist eine Besonderheit, insbesondere, weil sie nämlich das Risiko birgt, dass bei einem Widerstand dieses angegriffenen Staates, der über das erwartete Maß deutlich hinausgeht, das Risiko besteht, dass doch dann irgendwann der Griff zur Nuklearwaffe erfolgt. Und das wäre nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern das würde unseren Globus insgesamt in Gefahr bringen. Und alle diese Zusammenhänge werden einfach beiseite geschoben im Augenblick. Das heißt, wir entwickeln uns, was das Zusammenleben der Völker betrifft, zurück, immer weiter zurück in die Vergangenheit. Und das ist etwas, was wir nicht hinnehmen dürfen. Und ich sehe auch, wenn Sie jetzt die Umfragen betrachten, die letzten Umfragen in unserem Land, die Furcht vor einem großen Krieg, die ist in den letzten Monaten deutlich angestiegen, wenn ich das richtig erinnere, schon auf 31% der Bevölkerung. Und sie wird weiter ansteigen, wenn die weitere Entwicklung so verläuft, wie das im Augenblick absehbar ist.
Ja, also ich würde es auch unterstreichen wollen, dass wir eher in einer gegenaufklärerischen Epoche leben. Also das ist mein persönlicher Eindruck und ich habe das auch gerade, als Sie gesprochen haben, habe ich immer wieder viele Gedanken gehabt und auch darüber nachgedacht, wie denn das Völkerrecht mit einem realistischen Weltbild beziehungsweise realistischen Menschenbild vielmehr in Einklang gebracht werden kann, wenn Sie eben jemanden haben, der viel Macht hat oder absolute Macht und eben einen Zugang zu enormem Waffenpotenzial hat. Dann ist das eben die Frage, inwiefern dann noch das Völkerrecht für denjenigen gilt. Das ist schwierig. Und auch, wie Sie erklärt haben, versucht zu erklären, wie, ab wann man denn zu einer Kriegspartei wird. Das zu verobjektivieren ist schwierig. Und selbst wenn wir beiden uns da einig sind, wenn derjenige in Moskau sitzt und sagt, ja, wir fühlen uns da aber jetzt provoziert, und man hört ja da auch, dass die diverse Materialien, die einem dazugespielt werden übers Internet, dass eben auch dort natürlich Heißmacher existieren. Und wenn die sich eben provoziert fühlen, dann ist das vollkommen egal, was hier definiert wird. Das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und im Zuge des Iran-Krieges, das ist auch etwas, was viel zu selten adressiert wird, steigt der Ölpreis. Wem hilft das wiederum? Einem einer Nation, die Öl exportiert, und das ist Russland. Das heißt, das ist ungefähr bei einem Stand von unter $50, hätten die also im Haushalt etwas mehr Schwierigkeiten. Je höher der Ölpreis ist, desto besser ist das für den Haushalt, logischerweise. Und des Weiteren ist natürlich das Waffen, die Produktionskapazitäten für die Waffen etc., die kommen jetzt nicht mehr in Anführungsstrichen der Ukraine zugute, sondern die gehen jetzt eben andere Regionen. Also ich bin auch mal interessiert daran, Widersprüchlichkeiten aufzudecken. Und für mich ist das eine Widersprüchlichkeit. Wie stehen Sie zu dieser Widersprüchlichkeit oder warum wird da auch so selten drüber gesprochen?
Ja, kommt schon das, was Sie eben gesagt haben, kommt schon ab und zu mal, wird schon ab und zu mal angesprochen. Richtig ist, dass es eine enge Verbindung zwischen diesen beiden Konflikten oder Kriegen besteht. Das hängt mit den Großmächten im Hintergrund zusammen. Nehmen wir an, also China. China ist praktisch völlig abhängig von iranischem Öl, hat also deshalb auch ein Interesse daran, dass dort bald Frieden herrscht. Russland ist durch den Ukraine-Krieg in seinen geopolitischen Handlungsmöglichkeiten, insbesondere im Südkaukasus, also Armenien, Aserbaidschan, stark eingeschränkt. Und natürlich auch, Iran ist ja ein enger Verbündeter sowohl Russlands als auch Chinas. Also dieser Zusammenhang gibt. Und dann das, was Sie nun direkt angesprochen haben: In jedem Krieg gibt es Gewinner und Verlierer. Was wir sehen, ist auf der amerikanischen Seite, also speziell in der Person Trump, dass es hier um eine Maximierung des Gewinns auch geht. Ja, also Stichwort das Öl, darauf haben wir einen Anspruch. Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass in der Tat die Möglichkeiten, die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland zu unterstützen, stark eingeschränkt werden. Aber da gibt es noch einen Aspekt, der wesentlich schwerer wiegt. Das ist nämlich die Tatsache, dass sich die Vereinigten Staaten schon seit einiger Zeit aus dieser unmittelbaren Unterstützung zurückgezogen haben und die Europäer praktisch die Stelle der Vereinigten Staaten in diesem, und jetzt muss ich diesen Begriff mal erwähnen, in diesem Stellvertreterkrieg einnehmen. Aber die Europäer sind weder finanziell noch materiell in der Lage, die Amerikaner zu ersetzen. Und dann gibt es durch den Irankrieg, das ist auch die Verbindung, die Sie angesprochen haben, natürlich auch Gewinner. Und das ist in diesem Fall Russland, das durch die Tatsache, dass der Ölpreis steigt, natürlich zusätzliche Einnahmen gewinnt. Das ist nicht kriegsentscheidend. Das muss man immer wieder dazu sagen. Aber es ist ein wichtiger Aspekt. Und bei all diesen Maßnahmen spielt dies, aber auch die Unterstützung der Ukraine insofern eine Rolle, als es dazu beiträgt, den Krieg zu verlängern oder zu verkürzen. Je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird es, eine Einigung am Ende zu erzielen, weil die Schäden, die die Staaten hinnehmen mussten, sich stark auf die Bereitschaft zu Kompromissen auswirken. Das liegt doch auf der Hand. Und letzten Endes bedeutet das eben auch, je länger dieser Krieg dauert oder beide Kriege dauern, desto größer sind auch die menschlichen und die materiellen Verluste dieser Staaten. Und die Probleme wachsen täglich sozusagen, wenn man in Betracht zieht, was es bedeutet für die Zukunft dieser Länder, für das Bestehen in der Zukunft dieser Länder und für die Wiederherstellung auch der wirtschaftlichen und der materiellen Lebensfähigkeit. Es ist im Grunde genommen, sind das Aspekte, die offensichtlich nicht vorausbedacht werden oder nicht mitbedacht werden bei all diesen Maßnahmen. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, also bin ich wieder beim Irankrieg, dass auch die Weltsicht der handelnden Politiker eine große Rolle spielt. Wenn der amerikanische Präsident beispielsweise sagt, wir bomben den Iran zurück in die Steinzeit, wo sie hingehören, dann muss man eben sehen, dass das eine Aussage gegenüber einer 3.500-jährigen Hochkultur ist, die da gemacht wird. Man muss sich als Mensch einmal in die Lage versetzen, was das tatsächlich bedeutet, wenn das realisierbar wäre und wenn es realisiert würde, was das bedeutet. Wir sind also offensichtlich bereit, eine solche Hochkultur zu vernichten, die erhebliche Auswirkungen im Übrigen auf unsere eigene Kultur in der Vergangenheit hatte und auch auf andere. Man könnte jetzt in die Geschichte einsteigen. In das Jahr 334 vor Christi, als Alexander der Große Persien erobert hat, wie er die damalige Kultur Persiens aufgenommen hat und praktisch integriert hat, auch mit nach Hause genommen hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber umgekehrt eben auch. Das ist diese wechselseitige kulturelle Befruchtung, die gerade im Zusammenhang mit dem Iran eine ganz große historische und kulturelle Bedeutung hat, wird mit so einem Satz, mit einem einzigen Satz völlig negiert. Und das ist für mich völlig unverständlich, wie es dazu kommen kann, dass wir uns in einer heutigen Zeit, in der es künstliche Intelligenz gibt, Computer gibt und so weiter, wo sich jeder informieren kann, zu einer solchen Aussage kommen.
Ja gut, ob die künstliche Intelligenz der natürlichen Intelligenz zuträglich ist, das sei mal dahingestellt. Aber das, was da gepostet wurde, was Sie gerade adressiert haben, da fehlt die Demut, da fehlt der Respekt und da fehlt das Verständnis für die Geschichte. Also das ist mal vollkommen klar. Und auch nochmal das, was Sie gesagt haben, aufklärerisches Zeitalter, ja oder nein, ist damit auch nicht in Einklang zu bringen, dass es eben darum geht, Völkerverständigung zu leben. Das gehört eben auch zu einem aufgeklärten ja, zu einer aufgeklärten Gesellschaft dazu. Ja, und dass das eben so jemand sagen kann und es passiert nicht viel, das bringt mich auch zum Nachdenken. Das ist so. Aber auch, dass in Deutschland beziehungsweise Europa es diesen Digital Service Act gibt, dass die Menschen also von der freien Rede irgendwie abgehalten werden sollen, dass vielleicht so etwas, was wir hier gerade tun, dass so etwas irgendwann reglementiert wird, weil man den Menschen ja vorschreiben muss, was gedacht werden soll. Also das sind auch Dinge, die nicht in Einklang zu bringen sind mit einer aufgeklärten Gesellschaft, weil da sollte jede Form der Information möglich sein und mittels der eigenen Urteilskraft ist jeder dann in der Lage zu denken, was das Richtige und das Falsche ist. Aber man sollte in der Lage sein, jeden Schwachsinn zu verbreiten grundsätzlich. Aber man sollte den Menschen nicht absprechen, dass sie von Schwachsinn und vernünftige Aussagen voneinander unterscheiden können. Und das wird natürlich durch diesen Digital Service Act und viele andere Zensurmaßnahmen, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, das ist gar nicht das, was ich möchte, aber das ist etwas, was ich mit großem Schrecken beobachte und was natürlich auch im Zuge dieser Kriege eine große Rolle spielt. Ja, und man könnte das noch weiter ausdehnen, digitaler Euro, an was man das alles knüpfen kann, wenn wir uns hier frech äußern. Und das ist alles verknüpft mit einer digitalen ID und dem digitalen Euro. Und man setzt uns dann einen Malus in unser Konto. Das wäre unschön, würde ich sagen. Ne? Also.
Das gilt gerade für uns. Also wenn wir, gerade für uns Deutsche, ist diese Entwicklung eigentlich katastrophal. Wenn wir zurückdenken an die Zeit des Nationalsozialismus, und an die Zeit auch der DDR, wie man dort in diesen beiden Fällen mit der Meinungsfreiheit umgegangen ist und heute als demokratischer, pluralistischer Staat eine solche Entwicklung erleben müssen, das ist schon erschreckend, das muss man wirklich sagen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man einem Land vorwerfen kann, dass es nicht in der Lage ist, die Lehren aus seiner Geschichte zu ziehen.
Ja, und die freie Rede, das ist konstituierend. Und an der Stelle, das macht natürlich Mut. Das hat Carlos Gebauer neulich bei Fairtalk gesagt. Er hat ihm gesagt, dass die das durchgeführt haben mit der Zensur, dass das nie die Guten waren. Und sie sind auch nicht damit durchgekommen am Ende des Tages. Das Problem ist eben, was in der Zwischenzeit für Schäden entstehen. Das ist das Problem. Ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Gefahren wir uns da jetzt ausgesetzt sehen, ob die NATO überhaupt noch ein Verteidigungsbündnis im klassischen Sinne, im ursprünglichen Sinne ist, weil man ja auch gesehen hat nach der Wiedervereinigung, dass die NATO sich nach Osten ausgedehnt hat, entgegen der Versprechung von Genscher, um einen Namen zu nennen, der das klipp und klar gesagt hat, einige andere auch. Also da hat man schon ein expansives Verhalten beobachtet. Wie beurteilen Sie das als jemand, der ja dort auch mal in diesem, ja, das ist ja etwas über 20 Jahre her, dass Sie für die NATO tätig waren. Wie beurteilen Sie das und kann man unter Umständen diese Fragestellung von der Hand weisen, dass es eben kein Friedensbündnis mehr ist?
Also ich denke, man darf nicht einen Aspekt herausgreifen, sondern man muss den Gesamtzusammenhang immer betrachten. Bei der NATO-Erweiterung, wir hatten in Deutschland eine Diskussion in dieser Zeit, die also zurückging im Grunde an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Was ist Mitteleuropa, kulturell, politisch und so weiter? Was wir sahen war, dass sich für die Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes, insbesondere auch für die drei ehemaligen Sowjetrepubliken, die baltischen Staaten, sozusagen ein Fenster nach Westen öffnete. Und niemand wusste, wie lange dieses Fenster offen bleiben würde. Und deshalb waren sie natürlich bestrebt, so schnell wie möglich in diese westliche Gemeinschaft sich zu integrieren. Aber ganz offen muss man auch dazu sagen, es ging ihnen natürlich auch darum, sozusagen unter den Schutz der Verbündeten zu gelangen, insbesondere unter den Schutz der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten waren, anders als das heute kolportiert wird, gar nicht so begeistert von der NATO-Erweiterung und haben deshalb dieses Programm Partnership for Peace gegründet, sozusagen um diesen Staaten sozusagen eine Spielwiese vor der Tür zu geben. Die eigentliche Entscheidung für diese Erweiterung wurde dann 1997 in Madrid auf dem NATO-Gipfel getroffen, und ganz entscheidend beteiligt daran war der deutsche Bundeskanzler Kohl damals. Denn für die Deutschen hatte diese Frage der Erweiterung eben nicht nur die politischen Aspekte und die kulturellen Aspekte, sondern für uns war eben auch wichtig dabei, so eine Rechenschaft vor der Geschichte abzulegen. Dabei muss man immer wieder berücksichtigen, ich nehme jetzt einfach mal die baltischen Staaten herauszunehmen. Die baltischen Staaten gehörten immer zu Russland bis zum Jahre 1917 im Ersten Weltkrieg. Dann wurden sie unabhängig, und nur wenige Jahre später, nämlich 1938, gab es den Molotow-Ribbentrop-Pakt, und da wurden die Einflusssphären geteilt, welche Einflusssphäre gehört zur Sowjetunion, welche zum Deutschen Reich. Und da war es eben so, dass diese drei baltischen Staaten der Einflusssphäre der Sowjetunion zugeschlagen wurden. Das, was Ergebnis war, dass dann kurz danach die Sowjetunion sagte, naja, wir müssen euch ja auch verteidigen, also wir brauchen Stützpunkte. Und damit war es im Grunde die Souveränität, die sie nur wenige Jahre zuvor erlangt haben, wieder vorbei. So, und ähnlich mit etwas anderer Begründung ging es auch bei Polen zu. Da hing das natürlich auch mit dem deutschen Angriffskrieg 1939 zusammen. Also wir haben dies auch immer unter diesem moralischen Gesicht in Deutschland, unter diesem moralischen Gesichtspunkt gesehen. Ich selbst war noch zu einer Zeit, also 1994, als die russischen Streitkräfte noch in den baltischen Staaten waren, dort, die sind dann Ende Oktober erst 94 abgezogen worden. Und das Schicksal dieser Staaten lag nun in gewisser Weise in unseren Händen. Wir haben also uns auch bemüht, ihnen zu helfen, aber wir sahen natürlich auch die komplexe Lage dieser Staaten, denn in allen drei Staaten gab es eine starke russische Minderheit zwischen 25 und 35%, und diese gesamten Umbrüche mit beginnend 1938, die Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo eben viele Balten in den deutschen Streitkräften gedient haben und dann später in der Roten Armee. Das alles war eine sehr, sehr schwierige Zeit und hat mit zu unserer Beurteilung beigetragen, wir sollten versuchen, sie in die westliche Wertegemeinschaft, wie das damals so schön hieß, zu integrieren. Ich selbst habe ja die Beitrittsverhandlungen mit der ersten Welle geführt, also mit den drei Staaten, die ersten drei Beitrittskandidaten, das waren Polen, Tschechien und Ungarn. Und was ich festgestellt habe, ist, dass das, was wir heute sagen, viele bei uns sagen, Die NATO-Erweiterung hat mit zu dem Spannungsverhältnis mit Russland beigetragen oder war eine wesentliche Ursache. Und die Russen sagen es selbst inzwischen, das stimmt nicht so ganz, denn die Russen haben sehr, sehr präzise differenziert bei den einzelnen Beitrittskandidaten. Und sie haben das unter zwei Gesichtspunkten getan. Nämlich unter einem historischen Gesichtspunkt, wie war unser Verhältnis zu diesem Staat und besteht das Risiko, dass sich dieses Verhältnis durch den Beitritt zur NATO weiter verschlechtert und damit auch Risiken, Konfliktrisiken entstehen. Der zweite Aspekt war ein strategischer, nämlich bedeutet der Beitritt dieses Landes zur NATO eine Veränderung des strategischen Gleichgewichts zu unseren, also zu Russlands Ungunsten, nicht? Und da spielte natürlich insbesondere auch die Größe eines Landes, seine Wirtschafts- und seine militärischen Fähigkeiten spielen natürlich eine besondere Rolle. Also das muss man, glaube ich, vor diesem Hintergrund betrachten. Auf der anderen Seite war es ja das russische Interesse, mit der NATO ein sehr enges Verhältnis zu etablieren. Die Russland hat sich der NATO sehr stark angenähert, praktisch seit Beginn der 90er Jahre. Und das russische Ziel war, eine Pufferzone, ein Cordon sanitaire zwischen Russland und der NATO zu etablieren, mit der NATO zu vereinbaren, um Krisen und Konflikte, die in dieser Region, also in den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes oder auch in den baltischen Staaten, um diese Risiken und Konflikte frühzeitig beizulegen, und zwar gemeinsam, durch gemeinsames Handeln, durch gemeinsame Entscheidungen beizulegen. Das war das russische Ziel. Und die Verhandlungen, die dann im gleichen Jahr 1997 erfolgten über den NATO-Russland-Grundlagenvertrag, waren sehr stark von diesem russischen Ziel geprägt. Denn Russland verlangte, dass in diesem Vertrag eine Klausel aufgenommen wird, die es erlaubt, gemeinsame Entscheidungen in dem Sinne, wie ich es eben dargestellt habe, herzustellen. Nun ist es nicht möglich, dass ein Land, das nicht der NATO angehört, der Allianz angehört, an Entscheidungen über Angelegenheiten der Allianz oder deren Mitgliedstaaten beteiligt wird. Das haben wir dann auch sehr präzise in dem NATO-Russland-Grundlagenvertrag so formuliert. Wir haben dann aber auch eine etwas komplizierte, verschachtelte Lösung gefunden für gemeinsame Entscheidungen im Falle, dass die Sicherheitsinteressen der einen oder anderen Seite durch Ereignisse, überwiegend natürlich vor allem in dieser Zone, berührt werden. War für Russland zufriedenstellend. Sie haben das so akzeptiert und hat dann auch in der Folge zu einer engen Abstimmung, politischen Abstimmung geführt, aber auch zu einer engen militärischen Zusammenarbeit. Also ich war, wie gesagt, hab das ja im Wesentlichen damals geleitet und am Anfang schon als ich stellvertretender Direktor des Internationalen Militärstabes war, aber dann auch später als Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Und so haben, ich will nur zwei Beispiele nennen. Vielleicht erinnern Sie sich an den Untergang der Kursk, damals für Russland ein tief erschütterndes Ereignis, weil sie eben auch nicht über die Möglichkeiten der Tiefseerettung von U-Boot-Besatzungen verfügten. Da entstand eine enge Zusammenarbeit mit der NATO, gemeinsame Übungen, wo wir also sozusagen unser Wissen weitergegeben haben und das auch gemeinsam mit den russischen Streitkräften geübt haben. Ein anderes Beispiel ist, dass Russland bereit war, sich an einem NATO-Einsatz zu beteiligen, und zwar indem russische Streitkräfte einem NATO-Befehlshaber, in diesem Fall einem deutschen NATO-Befehlshaber, zu unterstellen, nämlich im Kosovo. Die Russland war sehr daran interessiert, die Entwicklung dort sozusagen aus der Nähe beobachten zu können, weil im Osten des Kosovo eine starke serbische Minderheit lebt, und Russland besorgt war, dass deren Interessen vernachlässigt würden. Und so kam es dann, dass tatsächlich dann fast 1500 Soldaten im NATO-Dienst standen, russische Soldaten im NATO-Dienst. Und die Zusammenarbeit war ausgezeichnet. Aber es entstand später dann tatsächlich eine Entwicklung, wo die Interessen auseinanderdrifteten. Und man könnte das sogar an einem bestimmten Zeitpunkt festmachen. Das war eben das Erscheinen von Brzezinskis Buch, das große Schachbrett, wo also deutlich nochmal gemacht wurde, das Alleinstellungsmerkmal der Vereinigten Staaten. Wir haben sozusagen den Kalten Krieg gewonnen und wir sind die einzige tatsächliche Supermacht, die es auf diesem Globus gibt. Das hängt natürlich mit einem Missverständnis auch zusammen, das häufig auch bis heute noch immer besteht, nämlich dass gesagt wird, wir haben die Sowjetunion war unterlegen in diesem Kalten Krieg und der Warschauer Pakt wurde als Folge dieser Unterlegenheit aufgelöst und die Sowjetunion implodierte sozusagen. Das ist nicht ganz richtig, denn wir wissen, dass es zwei Dinge waren, insbesondere, die zum Ende der Sowjetunion beigetragen haben. Nämlich das eine war die fatale wirtschaftliche Entwicklung und das zweite war die Überdehnung durch die Verbindlichkeiten, die die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt eingegangen sind. Die Zahl der Truppen, das kostete alles sehr viel Geld, die in den Bruderstaaten, muss man schon sagen, so wurden sie ja damals genannt, disloziert waren. Das alles hat wesentlich dazu beigetragen. Und dann kamen einige Dinge hinzu, die dieses Verhältnis, dieses sehr positive Verhältnis, diese positive Entwicklung hat ja sogar dazu geführt, dass im Jahre 2000, damals schon Putin gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Clinton gesagt hat, wie sieht es eigentlich aus? Wir würden auch gerne der NATO beitreten. Ja, so weit ging damals die Zusammenarbeit. Außerordentlich positiv. Aber dann kam es eben zu Entwicklungen. Beispielsweise ein ganz entscheidender Zeitpunkt war 2002, als die Vereinigten Staaten das ABM-Abkommen, also den Vertrag über antiballistische Abwehrsysteme, einseitig kündigten. Dieser Vertrag war 1972 geschlossen worden und war sozusagen die Ergänzung zu dem Vertrag über interkontinentalstrategische Angriffssysteme, also damals SALT genannt, Strategic Arms Limitation Talks. Später änderte sich der Name. So, das war die Ergänzung. Und Russland hat das natürlich interpretiert als den Versuch der Vereinigten Staaten strategische Überlegenheit zu gewinnen. Und es von Anfang an spielte natürlich auch eine ganz große Rolle die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Denn nach der Erweiterung der NATO über die ehemaligen mit den ehemaligen Warschauer Paktstaaten war natürlich die einzig verbliebene Möglichkeit einer Pufferzone, dass die Ukraine neutraler Staat blieb, so wie es ihre Verfassung vorsieht. Das spielt auch heute noch eine ganz entscheidende Rolle. Wird auch für den Friedensschluss, wenn er dann hoffentlich bald kommt, eine wichtige Rolle spielen. Wird die Ukraine neutral bleiben oder wird sie in irgendeiner Weise als NATO-Mitgliedstaat oder einer Quasi-Mitgliedschaft bei der NATO oder dem Westen sozusagen ausscheiden aus dieser Option, die noch verbliebene Option eines Cordon Sanitaire. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also im Grunde, um das der Vollständigkeit halber einmal zu sagen, sind zwei entscheidende Problembereiche. Das eine ist die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die einer Lösung bisher im Wege steht. Und das zweite ist die Unabhängigkeit der beiden Donbass-Regionen, also Luhansk und Donetsk. Oder aber auch wenn wir von Unabhängigkeit sprechen, es könnte natürlich auch sein, dass die Russen sagen, das gehört sozusagen zu uns, aus welchen Gründen auch immer. Also die beiden Regionen, die sich 2014 nach dem Putsch in Kiew als unabhängige Volksrepubliken erklärt haben. Ja, das sind Luhansk und Donetsk. Und das sind die beiden entscheidenden Punkte. Hinzu kommt natürlich auch, aber das ist eine Ableitung daraus, die Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine, für ihre Zukunft dieses Landes. Damit habe ich jetzt viel zu lange gesprochen, aber ich wollte auch die andere Sicht der Dinge einmal darstellen.
Na, im Gegenteil, Sie haben für viel Klarheit gesorgt, finde ich, und haben das sehr gut dargelegt, wie die Dinge zusammenhängen. Für mich ist es auch, wenn ich in die Historie blicke, da bin ich bei Ludwig von Mises, der das wunderbar herausgearbeitet hat, dass es eben problematisch ist, wenn man über Sprachgrenzen hinweg willkürlich Grenzen zieht und dann eben auch den Leuten verbietet, ihre Muttersprache zu sprechen und so weiter. All das bietet immer Potenzial an das Sudetendeutschland, sei damals erinnert oder auch jetzt in der Ukraine. Also das sind Dinge, die sind höchst gefährlich und da ist es eben auch so, dass da aus der Vergangenheit, aus der Historie nicht gelernt wurde. Die abschließende Frage und ja, da kommt die NATO natürlich auch wieder mit ins Spiel, dass es selbstverständlich auch sein könnte, dass so ein wie 1914 so ein Flächenbrand in Gang gesetzt werden könnte durch einen Bündnisfall und generell die Kriegsgefahr. Wie schätzen Sie das ein? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich denke, ohne diese Frage kann ich Sie nicht entlassen. So leid es mir persönlich tut, weil Prognosen natürlich immer schwierig sind. Aber ich möchte, es geht nicht darum, den Menschen Angst zu machen. Es geht auch nicht darum, irgendwie Dinge zu beschönigen, die nicht zu beschönigen sind, sondern es geht einfach darum, das realistisch, einigermaßen realistisch einzuschätzen, wenn man die Erfahrung hat, die Sie haben.
Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, zwei Optionen, wenn Sie so wollen. Die eine ist, dass die europäischen Staaten sich immer stärker in diesen Krieg einbringen und als quasi Verbündete der Ukraine auch eine Herausforderung für Russland, für eine Gegenreaktion Russlands darstellen. Also, das ist ja gerade in der letzten Zeit immer wieder diskutiert worden, dass wenn man eine bestimmte Grenze überschreitet, dann wird man Verbündeter an der Seite der Ukraine im Krieg gegen Russland. Und das fordert natürlich eine entsprechende Reaktion heraus. Ich kann Ihnen nur eins sagen, die gegenwärtige Entwicklung geht in diese Richtung. Aber ich hoffe immer noch, dass sich letzten Endes die Vernunft durchsetzt und die Politiker verstehen lernen, dass die Ziele, die damit verbunden wären, nämlich dass die Ukraine letztlich doch diesen Krieg gewinnt, völlig illusorisch sind. Das heißt aber auch, wenn ich eine illusorische Politik betreibe und das Risiko in Kauf nehme, selbst damit in einen Krieg hineingezogen zu werden, das ist ja nun, hat ja nun mit Rationalität und Vernunft überhaupt nichts mehr zu tun. Also, ich denke mal, und das gilt im Übrigen dann auch, Sie wissen ja, es gibt die Koalition der Willigen und da insbesondere Frankreich, Großbritannien, aber auch Deutschland, dass man im Falle einer friedlichen Regelung dann Truppen in die Ukraine entsendet, die für Stabilität und eine gewisse Rückversicherung sorgen sollen. Allerdings haben bisher ist immer darauf hingewiesen worden, dass das nicht ohne die Beteiligung der Vereinigten Staaten möglich ist, was völlig richtig ist. Aber jedenfalls, solange der amerikanische Präsident Trump heißt, wird es das nicht geben. Insofern denke ich, dass hier das Zusammenwirken letzten Endes zwischen den Vereinigten Staaten und den Europäern dazu führen wird, dass dieses nicht der Fall sein wird. Und auch bei einem Friedensschluss, sollte er dann kommen, der wird ja geschlossen zwischen den beiden Staaten, der Ukraine und Russland. Und Russland müsste das akzeptieren, was offensichtlich nicht der Fall ist. Das Zweite ist die Frage, ob man diesen Krieg nach wie vor so einhegen kann, dass er ein Krieg in der Ukraine bleibt und nicht zu einem Krieg um die Ukraine wird. Das Risiko, auch dieses Risiko besteht. Wenn nämlich dieser Krieg weiter fortgesetzt wird, dann kommt der Zeitpunkt, dass die Ukraine möglicherweise eine militärische Niederlage erleidet. Und falls dann tatsächlich jemand sagt, wie diese Wir haben diese Niederlage durch Verhandlungen, die hat das ja, bisher haben die Europäer das ja dazu noch nichts beigetragen, nicht erreicht. Dann müssen wir eben versuchen, diese Niederlage mit militärischen Mitteln zu verhindern. Das wäre die dümmste Entwicklung, die man sich vorstellen kann. Denn auch hier geht es immer um die Frage, wer hat es hier eigentlich mit wem zu tun? Und wir hätten es mit der größten Nuklearmacht der Welt zu tun. Das muss man immer wieder sich vor Augen halten, was das bedeuten könnte. Das Risiko, dass dann aus diesem begrenzten Krieg, in den noch begrenzten Krieg in der Ukraine, ein regionaler Krieg wird, der den gesamten europäischen Kontinent mit hineinzieht und dann das weitere Risiko auslösen könnte, dass daraus ein Nuklearkrieg wird. Dieses Risiko besteht, auch wenn es nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit eben aus meiner Sicht nicht besonders hoch ist. Aber wir dürfen nicht vergessen dabei, es war während des gesamten Krieges immer wieder festzustellen, dass die Ukraine versucht hat, ich nenne als Beispiel nur die Bombardierung strategischer Bombenflugzeuge, der russischen Bomberflotte, der Angriff auf das interkontinentalstrategische Frühwarnsystem. Das waren alles Maßnahmen, die dazu gedacht waren, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen. Und das ist Gott sei Dank bisher nicht erfolgreich gewesen auf der Seite der Ukraine. Es gibt auch andere Aspekte, die man hier noch erwähnen müsste. Aber dieses Ziel hat die Ukraine bisher nicht aufgegeben. Das muss man immer wieder betonen. Und ich hoffe, dass sich die europäischen Politiker jedenfalls als standfest genug erweisen und letzten Endes den einzigen vernünftigen Weg gehen, der eine Kapitulation der Ukraine verhindert und der damit auch verhindert, dass dieser Krieg ausgeweitet wird auf den europäischen Kontinent. Letzten Endes ist auch, das sei mir noch erlaubt zu sagen am Schluss, letzten Endes ist auch ein Friedensschluss zwischen der Ukraine und Russland die Voraussetzung dafür, dass eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung entstehen kann. Nur so kann sie entstehen. Das ist die Voraussetzung dafür. Und wenn es um die Sicherheitsgarantien der Ukraine geht, dann muss ich eben feststellen, dass die größte Sicherheit für die Ukraine wäre das Entstehen einer solchen europäischen Sicherheits- und Friedensordnung, in der beide Staaten, die Ukraine und auch Russland, ihren Platz haben. Denn Russland existiert auf dem europäischen Kontinent und wir müssen mit Russland oder zumindest nebeneinander weiterleben, auch in die fernste Zukunft hinaus. Und deshalb ist diese Abfolge, ich wiederhole es noch einmal für diejenigen, die anderer Meinung, die Abfolge, eine Niederlage und damit auch den Bestand der Ukraine als unabhängiger, souveräner Staat verhindern, indem so bald wie möglich Friedensverhandlungen stattfinden. Und wenn diese Friedensverhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, dann müssen wir eigentlich jetzt schon vorausdenken, wie könnte eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung aussehen und wie würden die beiden kriegführenden Parteien, Russland und die Ukraine, dort ihren Platz finden.
Ich danke Ihnen für diese hervorragenden Ausführungen, gerade am Ende, dass Sie da nochmal einen positiven Ausblick gegeben haben, beziehungsweise es ein wenig offen gelassen haben. Man könnte natürlich auch auf die ökonomischen Fragestellungen abstellen, die hohen Schuldenstände Deutschlands, aber auch der USA und so weiter. Also wir könnten uns diesen Krieg gar nicht leisten, schon monetär nicht. Und wenn es hier wirtschaftlich noch weiter bergab geht, dann erst recht nicht. Das heißt, wir brauchen im Grunde auch die ökonomische Zusammenarbeit, den Handel mit Russland, weil immer wenn Waren, Güter und Dienstleistungen die Grenze übertreten, dann machen es keine Soldaten. Das ist etwas, was auch eine wichtige Friedensbotschaft von Frédéric Bastiat ist. Daran sollten wir uns auch erinnert fühlen und eben auch das, was Sie wunderbar ausgeführt haben. Wir leben nun mal auf einem Kontinent mit Russland und russische Bodenschätze, deutsches Know-how. Das wäre eigentlich eine richtig super tolle Kombination. Aber es gab offensichtlich auch Leute, die dagegen gewirkt haben. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit, für die wunderbaren Ausführungen und darüber hinaus für Ihren Einsatz für den Frieden, dass Sie also hier durch Deutschland reisen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin bei guter Gesundheit sind und das weiterhin tun können. Alles Gute und bis bald.
Ihnen auch alles Gute.